Schönen guten Morgen von meiner Seite her nach der etwas längeren Keynote. Ja, die haben es spannend gemacht für mich. Ich habe einige Sachen vorbereiten wollen hier noch auf der Bühne und musste das so irgendwie während der Keynote machen und hoffen, dass mein Laptop nicht irgendwie schlapp macht. Gut, legen wir mal los. Es geht um die Gegenwart und die Zukunft von den Remote Desktop Services oder virtuelle Windows Desktops. Und wie schon gesagt, ich bin in einigen Communities, das ist so auf der einen Seite von den Folien, die linke Seite von Ihnen aus gesehen. Das sind so die Community-Aktivitäten, ganz oben eben MVP und Regional Director. Bin aber auch bei VMware und bei Citrix in diesen entsprechenden Community-Programmen, weil die natürlich auch in diesem VMware sagt dazu EUC, End User Computing Bereich drin ist. Und seit kurzem auch bei NVIDIA, das wird hier auch in dem Vortrag eine Rolle spielen. Auf der rechten Seite sind eher so die kommerziellen Sachen. Ich bin Freelancer, ich habe meine eigene Firma, ich bin beteiligt an verschiedenen Firmen und im Moment helfe ich der Firma Lakeside, sich hier in Deutschland zu etablieren. Das ist eine Firma, die gibt es schon seit 20 Jahren, macht Monitoring und Workspace Analytics und ist sehr spannend, weil ich mache sehr viel Benchmarking und die sammeln unglaublich viele Telemetriedaten, das passt also gut zusammen und ich helfe denen in Deutschland Fuß zu fassen, was von der kulturellen Seite her extrem interessant ist, weil amerikanische Firma mit einer englischen europäischen Zentrale, die nach Deutschland zu bringen. Ich lerne viel über mit Anwälten, Notaren, Banken und sowas da zu reden, weil die GmbH eben auch gegründet werden soll. Das ist auch eine meiner Aufgaben, die GmbH dann zu übergeben. Ich habe gleichzeitig in den USA eine Firma selber gegründet. Das ist viel, viel leichter. Also es ist unglaublich. Als Deutscher eine Firma für ein amerikanisches Unternehmen in Deutschland zu gründen, ist um ein Vielfaches schwieriger, als Deutscher nach Amerika zu gehen und dort ein Startup zu gründen. Das ist eine Sache von ein paar Stunden. Nur so viel dazu. Da in dem Umfeld bewege ich mich im Moment, wenn es um Business geht und ansonsten Remoting. Vor 20 Jahren habe ich in einem Haus nebenan promoviert über Grafik-Remoting. Und niemand hat es interessiert. Das drüben, gerade nebendran, ist das Fraunhofer-Institut für grafische Datenverarbeitung. Von daher ist das quasi ein Heimspiel für mich. Ich bin der Einzige wahrscheinlich, der sich einfach in den Bus setzen kann und hierher fahren, weil ich immer noch hier in der Gegend wohne. Und, aber wie gesagt, das hat vor mehr als 20 Jahren da drüben im Fraunhofer-Institut angefangen, dass wir uns intensiv mit dieser Thematik Grafik-Remoting beschäftigt haben. Und deswegen geht es da auch los. Was ist der aktuelle Stand? Dann, welche Erweiterungen gibt es aus der Community und warum gibt es die? Und dann eben diese vGPUs, warum sind die wichtig, was ist da im Moment der Stand der Dinge, wie kann man messen, wie gut das Ganze ist und wo geht's hin. Das ist quasi der Inhalt, um was das geht. Und mal ganz ehrlich, bei einigen Gelegenheiten komme ich mir wirklich vor wie so Last Man Standing oder wer ist so ein Fan von The Walking Dead? So ähnlich kommt mir das manchmal vor, wenn man die Diskussion hat, über die Zukunft von Windows-Anwendungen. Ja, also ich komme mir schon vor, so wie der Zombie, der sich da irgendwie noch bewegt, gerade wenn man mit den Entwicklern spricht oder gerade Microsoft, was die propagieren, wo die Entwicklung hingeht. Und da muss man sich mal überlegen, was passiert eigentlich mit dem sogenannten Legacy, den es jetzt schon eine ganze Weile gibt. Und wir haben eben so eine Kurve, wenn wir uns die Windows-Anwendungen angucken, wie die natürlich langsam weniger werden zugunsten von ja, anderen Anwendungen, mobile Anwendungen, Web-Native, wir haben jetzt gerade eben auch sehr schön in der zweiten Keynote ja gesehen, wie man das Ganze entwickeln kann, damit es eben nicht mehr eine traditionelle Windows-Anwendung ist. Aber wenn man da oben hinguckt, dann sieht man, wir haben in der Community mal so ein bisschen rumgefragt, 4 bis 8 Millionen Line-of-Business-Windows-Anwendungen gibt es da draußen. Das heißt also, wie ist es mit diesem Absacken? Wir sind im Moment in so einem Bereich, ich sehe es bei vielen Kunden, wo wir 50% ungefähr noch sind, mindestens mit den Windows-Anwendungen. Und ja, die Frage ist, wann werden wir in so einen Bereich kommen, wo wir noch 15% haben? Weil das ist auch wieder so eine kritische Masse, weil das, was dann hinten dran kommt, das nennt sich der sogenannte Long Tail. Und der tendiert dazu, sehr, sehr lang zu gehen. So, die Frage ist natürlich, wird es dann noch die Leute benötigen, die dann tatsächlich Windows-Anwendungen verwalten? Ich meine, natürlich werden die noch benötigt. Wie viele von denen wird es dann noch brauchen? Das ist immer die gute Frage. Ich gehe aber davon aus, dass es noch eine ganze Weile gehen wird, bis wir in diesem roten Bereich dann drin sind, wo wir tatsächlich komplett umstellen müssen. Und ein guter Freund von mir, ein Amerikaner, hat mal irgendwie den Spruch gemacht, wenn irgendwas Schlimmes auf diesem auf dieser Welt passiert, also diese Zombie-Apokalypse, dann wird es wahrscheinlich zwei Dinge noch geben auf diesem Planeten, die dann noch existieren, nämlich einerseits Küchenschaben und auf der anderen Seite Windows-Anwendungen. Der gute Mann ist heute CTO bei VMware. Und wenn das jemand von der Richtung her sagt, dann ist es eigentlich schon interessant. Das zeigt dann schon, dass da auch ganz klar gesehen wird, dass da noch eine Menge Business dahinter steckt. Warum ist das eigentlich so? Warum müssen wir uns noch immer auf die Windows-Anwendung so stark konzentrieren? Ganz einfach, es gibt unter Windows eine ganze Menge an Kommunikationsinfrastruktur, die einfach in das System eingebaut ist. Ich kann das einfach nutzen, ich kann die APIs ansprechen und das haben Entwickler seit vielen, vielen Jahren gemacht. Also die neueren sind eher oben hier mit Windows Communication Foundation, aber man sieht, dass da die älteren Sachen einfach mit dabei sind. Die habe ich auf anderen Plattformen nicht zur Verfügung. In Mobility-Entwicklung oder Web-Entwicklung stehen mir genau diese Möglichkeiten nicht zur Verfügung. Auf der anderen Seite habe ich einen ganzen Blumenstrauß an Grafik-APIs, Multimedia-APIs, die stehen mir eben auch zur Verfügung und da ist jahrzehntelang auf deren Basis entwickelt worden. Und es ist extrem schwierig, die abzulösen. Es gibt eine ganze Menge Anwendungskategorien, wo ich wirklich mit einem mobilen Telefon dann durch die Gegend gehe, mit einem Smartphone und die Anwendung da drauf schießen lasse. Da sind Terminal Services oder Remote Desktop Services sicherlich nicht geeignet. Also wenn ich solche neuen Anwendungsfälle habe, dann entwickle ich mit einem neuen Konzept. Wenn ich aber so bestehende Sachen habe, sind die extrem schwer abzubilden. Wer arbeitet nur noch auf einem mobilen Gerät? Das sind die wenigsten. Also ich selber habe auch zu Hause dann irgendwie einen stationären Rechner stehen mit vielen Bildschirmen dran, wo ich wirklich viel Fläche habe. Und das ist eigentlich das, was es ausmacht. Wie viel Fläche steht mir zur Verfügung, um damit zu interagieren? Und deswegen haben wir eben noch relativ stark verbreitete Windows-Anwendungen, die so schnell nicht weggehen werden. Und um die müssen wir uns eben kümmern. Das ist eben der ganze Hintergrund. Und deswegen haben wir da eben das ganze Spektrum, was uns die Remote Desktop Services zur Verfügung stellen. Einmal eben das ganz normale Session-Based Computing, also das, was ich vorhin schon Terminal-Dienste genannt habe. Das heißt, ich bringe ganze Desktops nach draußen, die aber auf einer Shared-Umgebung laufen, also auf einem Server. Und dort können sich mehrere Benutzer interaktiv anmelden. Oder ich kann eben einzelne virtuelle Desktops zur Verfügung stellen, also im Prinzip Windows 10, virtualisiert und dann verbinde ich mich darüber über das Remoting-Protokoll. Das Ganze kann ich auf der linke Seite sozusagen on-prem machen und auf der rechten Seite in der Cloud. Die Ideen sind genau dieselben. Das ist im Prinzip das, was wir heute zur Verfügung haben und wir können nicht nur Desktops zur Verfügung stellen, sondern immer mehr Kunden tendieren dazu zu sagen, ja, der Desktop, der ist schon in irgendeiner Form da, der Kunde hat seinen Desktop und ich schieße ihm nur noch die Remote-Anwendungen drauf, ohne den Remote-Desktop außenrum. Das ist für den Benutzer intuitiver zu verstehen. Nicht für den Supporter. Das funktioniert nämlich nicht mehr zu sagen, booten Sie mal Ihren PC neu, weil die Remote-Anwendung, die ist deswegen immer noch nicht repariert. Also für Support ist es extrem schwierig, dann mit dem umzugehen. Für den Benutzer ist es intuitiver. Deswegen wird es wirklich bei vielen Kunden inzwischen so eingesetzt. Und dann haben wir natürlich jetzt den 2016er Server und da sind einige Innovationen gekommen. Es gab gestern schon die ein oder andere Session, wo das schon angerissen wurde. Und auf den ersten Blick sieht es gar nicht mal so beeindruckend aus. Verbesserte Performance, gut, das erwarten wir von einer Version von Windows zum nächsten. Und auch bessere Skalierbarkeit, da hat man ganz speziell den Connection Broker, also der, der das Load Balancing macht, der die Verteilung macht der Benutzer, wie sie auf ihre einzelnen virtuellen Ressourcen oder entfernten Ressourcen verteilt werden, wie das eben gemacht wird. Und es ist optimiert für die Cloud. Und ich gehe auf einige von diesen Aspekten dann eben ein. Für die, die so eine Umgebung noch nie gesehen haben, so eine RDS-Umgebung, die meisten werden das schon kennen, sind es einfach hier für die Begriffe, was es gibt. Auf der rechten Seite sieht man hier oben sozusagen die Worker. Das ist der Citrix-Jargon, der da verwendet wird. Die Worker, das sind die, auf denen Benutzer interaktiv arbeiten. Und dann gibt es den Rest der Infrastruktur, die sogenannte Control Plane. Die Control Plane sind die Maschinen, die eben zur Verwaltung, zur Verteilung der Benutzer zuständig sind. Das ist eben dieser Connection Broker, ein Web Access Server, das Gateway, wo wir dann eben bestimmte Security-Aspekte und Verschlüsselungsaspekte mit ins Spiel bringen können und natürlich der Client. Das ist im Prinzip, wie so eine Basisumgebung aussieht. Wenn ich das tatsächlich bei einem Projekt mache, dann sieht es in der Regel so aus, wenn ein Kunde dann kommt und hat sein Hyper-V-Cluster, 4 Knoten, 8 Knoten Hyper-V-Cluster, das ist das, was ich sogar im Mittelstand inzwischen relativ häufig sehe. Und obendrauf setzen die dann natürlich ihre virtualisierten Remote Desktop Session Host Server. Und das nennt sich dann eine Collection, eine Sammlung. Im Citrix-Jargon ist es eine Farm. Und Microsoft hat sich entschieden, das eine Collection, eine Sammlung von Maschinen zu nennen. Da muss ich mir natürlich aussuchen, wie groß ich die dimensioniere. Und da setze ich dann diese Kontrollinstanzen obendrauf oder daneben. In dem Fall ist es eben auch eine Hochverfügbarkeitsumgebung. Das heißt, ich will den Connection Broker so haben, dass er eben ausfallsicher ist. Dann muss ich einen SQL Server hinten dran setzen. Den SQL Server muss ich auch clustern. Also da fängt es schon an, etwas aufwendiger zu werden. Nebendran stelle ich dann natürlich meine Lizenz-Services zur Verfügung. Die habe ich in dem Fall bei dem Kunden auf den Domäne-Controller gepackt. Auf dem zweiten Domäne-Controller waren dann die Benutzerprofile, die dafür nötig sind. Also das ist das, was da dann im Backend auch konfiguriert werden muss. Und bei dem speziellen Kunden war es dann eine NetApp-Infrastruktur, die für den Pfeiler hinten dran gestanden ist. Dann verbinden sich die Clients eben über das Web Access und werden verteilt auf die Ressourcen unten drunter. Die ganze Automatisierung hat der Kunde mit PowerShell gemacht. Das ist so ein typisches Projekt, was man macht. RDS only, ohne Citrix, ohne irgendwas. Es ist erstaunlich, wie viele es davon gibt, die sogar relativ groß werden können. Also weltweite Infrastrukturen, die so aufgebaut werden in unterschiedlichen Rechenzentren. Dann kann man das Gleiche natürlich auch auf Azure aufsetzen. Gut, da hat man die VMs, die eben meine Collection darstellen. Und da außenrum baue ich dann meine Infrastruktur, also einen Connection Broker. Und in dem Fall habe ich dort den Lizenzserver draufgepackt. Und nebendran wieder die Domäne-Controller und die Dateisysteme, die File-Server. Da haben wir einiges experimentiert, bis wir dann hingekommen sind, dass virtualisierte Storage Spaces die beste Performance bringt. Das war am Anfang bei dem Kunden der Engpass, weil der hat mit DFS gearbeitet und das hat tatsächlich auf Azure nicht funktioniert. Und deswegen sind wir dann eben auf Storage Spaces umgeschwenkt. Das war dann besser. Aber da muss man sich erstmal hinarbeiten, weil es gibt typischerweise keine sogenannten Blueprints, also keine Blaupausen, wie man sowas schon mal gebaut hat. Man muss das wirklich mit Benchmarking selber rausfinden. Dann oben drüber wieder das Gateway, weil man von außen auch zugreifen möchte, kombiniert mit dem Web Access Server. Und nebendran bei Bedarf für Hochverfügbarkeit dann eben wieder SQL Server Cluster und den Connection Broker in der zweiten Instanz, damit die Ausfallsicherheit eben besteht. Klar, für die Automatisierung Azure Resource Manager und die Clients connecten natürlich durch das Gateway und das Web Access und die Authentifizierung über das Active Directory, was dann im Azure ist, mit der entsprechenden Federation. So ist das dann realisiert worden. Also nichts irgendwie, was großartig geheimnisvoll vorkommt, aber die Sache ist teuer. Infrastructure as a Service auf Azure zu betreiben, ist einfach teuer. Da kommen wir nachher auch nochmal drauf an einigen Stellen. Was hat also Microsoft gemacht? Sie haben diesen Connection Broker erstens mal verbessert, was die Hochverfügbarkeit angeht und was den Durchsatz angeht. Und dann haben sie gesagt, naja, ist doch eigentlich Blödsinn, einen geclusterten SQL Server zu bauen. Das sind nicht wahnsinnig viele Daten. Das sind typischerweise 20, 30, 40, 50 Megabyte an Daten und dafür baue ich einen SQL Cluster. Wenn der Kunde den nicht schon hat, ach du meine Güte, da bin ich länger beschäftigt, einen SQL Cluster zu bauen, als die restliche RDS-Umgebung. Und deswegen hat Microsoft gesagt, naja, wir können ja auch eine Azure SQL Datenbank nehmen und klinken die rein, damit sparen wir uns zumindest mal diesen SQL Cluster, den der Kunde selber bauen muss. Und wir sparen uns auch die gesamte AD-Geschichte, da nehmen wir die AAD Domain Services. Hat ein bisschen Nachteile im Policy-Bereich. Ich kann nicht exakt die gleichen Gruppenrichtlinien festlegen, wenn ich einen Azure AD nehme im Vergleich zu einem eigenen AD. Das sind ein paar Einschränkungen, die man vorher wissen muss, aber grundsätzlich funktioniert es. Und sie haben eben eine Blaupause rausgebracht, um diesen Connection Broker, den Lizenzserver, das Gateway und dieses RD Web, diesen Webzugriff, das auf eine Maschine zu bringen, auf eine VM. Und damit auch wiederum Ressourcen zu sparen. Damit wird diese Infrastructure as a Service wird einfacher. Das zeigt aber, Sie können nicht einfach Ihre bestehende, egal ob es eine reine RDS oder auch eine Microsoft plus Citrix Infrastruktur ist, nehmen und eins zu eins in die Cloud schieben. Technisch ist das möglich, wirtschaftlich nicht wirklich sinnvoll. Das muss man ganz klar sagen. Also man muss da ein bisschen kreativer rangehen, um mit verschiedenen der, sagen wir mal, neuen Bedingungen in der Cloud-Umgebung dann klarkommen zu können. Und schön ist, dass eben Microsoft sehr stark an dieser ganzen Performance gearbeitet hat, damit wir einfach viel, viel mehr Benutzer auf diese Plattform bringen können und die Automatisierung eben mit dem Azure Resource Manager. Und da hat mein Kollege, der Freek Berson, der arbeitet mit mir zusammen in der Gruppe, die RDS Gurus genannt wird. Das machen wir zusammen noch mit einer Kollegin in den USA. Er ist Holländer, ich als Deutscher und dann mit einer amerikanischen Kollegin sind wir die RDS Gurus und wir machen dann eben Projekte für Kunden, die reine RDS-Infrastrukturen sind. Und er hat dann eben angefangen, diese JSON-Templates zu bauen. Beide meiner Kollegen sind auch RDS-MVPs, dadurch haben wir uns kennengelernt. Und der Freek hat jetzt JSON-Templates gebaut, die weit über das hinausgehen, was eben von Microsoft zur Verfügung gestellt wird. Und inzwischen hat er die Anfrage vom RDS-Team, dass er bitte die künftigen Templates, die auch über Azure zur Verfügung gestellt werden, als Standard-Templates, dass er die baut. Also da wird immer mehr die Community mit einbezogen, solche Dinge zu machen, weil er eben komplette Infrastrukturen baut, die eben komplett automatisiert sind. Das ist also wirklich sehr schön. Das Einzige, was ich gemerkt habe, das Ganze basiert halt noch auf Skripten in Visual Studio oder fast schon programmieren diese JSON-Templates in Visual Studio. Da haben die meisten IT-Pros noch eine gewisse Hemmung, in Visual Studio einzusetzen. Also da hoffe ich, dass da in Zukunft bessere Werkzeuge, andere Werkzeuge kommen, die spezieller für diesen Arbeitszweck dann einsetzbar sind. Die Details, wie er das gebaut hat, sind wirklich in einem Blog bei uns auch zu sehen, im Blogartikel, wer das dann eben selber nachvollziehen will oder diese Templates selber runterladen und verwenden möchte. Also von daher ist das so der Hinweis. Und jetzt geht es in die Richtung vom Feld, aus dem Feld das Ganze zu berichten, weil im Vergleich zum letzten Jahr hat sich ganz besonders das RDS-Team in Redmond fundamental gewandelt. Da habe ich nachher noch ein paar Geschichten dazu, aber im Moment ist es einfach so, die Wandlung ist, vor einem Jahr hatten die noch den Anspruch, Ende zu Ende den gesamten Stack zu liefern und auch damit den Endkunden zu bedienen. Dieses Jahr, als wir uns getroffen haben, vor einem guten Monat, haben sie uns ganz klar gesagt, wir haben eingesehen, dass wir das nicht können. Wir brauchen unser Partner-Ökosystem und da gehört auch die Community ganz stark dazu. Das heißt also, wir sind inzwischen zufrieden, dass wir nur die Plattform sind. Also im Prinzip der Tisch unter dem Käse. Das ist das, was Microsoft im Moment aus der RDS-Richtung, wie sie sich selber positionieren. Wir sind die Plattform, die alles trägt. Und wir sind bereit, auch etwas von den Umsätzen, diesem sogenannten Wallet Share, abzugeben an unsere Partner. Das heißt, wir können selber Dienstleistungen mehr liefern, die eben tatsächlich auch monetär dann irgendwie berechenbar sind. Und Microsoft ist bereit, dann quasi nicht mehr die gesamte Summe bei einem Projekt für sich zu beanspruchen. Das ist also wirklich ein fundamentaler Wechsel gewesen. Und seither haben die gesagt, könnt ihr uns nicht verraten, welche Werkzeuge ihr einsetzt bei den Projekten, weil es gibt vielleicht irgendwelche Einschränkungen bei dem, was denn sonst so gemacht wird, wenn es nur von Microsoft kommt. Und eine der Sachen ist, und das kennt jeder, das ist zum Beispiel der Server Manager. Ich habe eine gewisse Hassliebe mit dem Server Manager, weil das ist sehr schön, um Demo-Umgebungen aufzubauen. Aber wehe, Sie haben eine Umgebung mit 500 und 1000 und 1500 User. Da fängt es an, wirklich sehr, sehr unschön zu werden mit dem Server Manager. Wenn Sie nur mit PowerShell arbeiten, ist es oftmals schwer, das dem Kunden zu übergeben, weil der macht mit den PowerShell-Skripten, die man dem lässt, ganz wilde Dinge. Die sehen nach 2 Wochen nicht mehr so aus, wie man die abgeliefert hat. Und geschweige denn können alle Leute damit umgehen, das ist also ein großes Problem. Und wenn man dann eben hier mitarbeitet, sind gute Ansätze drin, also gerade die Visualisierung, wie meine Umgebung aussieht, das ist schön gemacht, aber es ist eben nicht skalierbar. Es ist nicht dafür gedacht, um eine ganze Menge an Arbeiten auszuführen, die sowohl auf der Konfigurationsseite als auch auf der Managementseite liegen. Man versucht, beides in eins reinzubringen und das funktioniert einfach nicht. Ja, Citrix macht das wesentlich cleverer, um auch mal darauf zu verweisen. Die haben auf der einen Seite das Studio und auf der anderen Seite den Director und beides ist eben dafür eingesetzt für den jeweiligen Einsatzzweck, nämlich einmal, um das Ganze zu konfigurieren und das andere Mal, um das Ganze dann zu betreiben. Und das ist eben beim Server Manager überhaupt nicht gegeben, weil das ist so die Sammlung einfach von den unterschiedlichen Aufgaben, die man dann machen muss unter Konfiguration und unter Management. Ich will das gar nicht vorlesen, weil das ist einfach so im Laufe der Zeit zusammengekommen. Das kann man dann auch ohne weiteres selbst nachlesen in den Folien. Aber was ist dann geschehen eben? Wir haben für die Projekte dann angefangen, Third-Party-Werkzeuge einzusetzen, die eben gerade von den RDS-MVPs entwickelt wurden. Der Claudio Rodriguez ist der erste Terminal-Server-MVP ever. Ich glaube, der ist irgendwie 1723 MVP geworden. Also das ist schon irgendwie vor, ich bin, glaube ich, der zweitlängste, der dabei ist. Ich bin 14 Jahre dabei. Ich glaube, der Claudio ist vor 16, 17, 18 Jahren ist der MVP geworden in dem Bereich. Und was der macht, ist, der macht massiv PowerShell-Scripting. Und der hat jetzt mit dem Christian Troll, der Claudio ist ein Brasilianer, der in Kanada lebt. Und der hat auf einem der Community-Events, hat er den Christian Troll kennengelernt, das ist ein Deutscher aus der Nähe von München. Und der hat ein Framework gebaut, in das man PowerShell-Skripts einbinden kann. Und die beiden haben natürlich gesagt, oh, das ist ja ideal. Das heißt also, all die tollen Skripts, die der Claudio geschrieben hat, packt dann eben der Christian in seine Umgebung und das vertreiben sie unter OneGlass. Und nebendran gibt es einen Andy Milford, auch ein RDS-MVP, und der hat ein konventionelles Windows-Programm geschrieben, um dann eben dieses Management zu machen. So das User-Interface sieht bei OneGlass so aus, das ist wirklich eine Fassade vor PowerShell-Skripten und man kann das dann entsprechend dann erweitern, diese ganzen Reiter und die ganzen Einträge auf der rechten Seite, die sind dann eben abhängig davon, welche PowerShell-Skripte hinterlegt werden. Also das ist im Prinzip das User-Interface, was man dann zur Verfügung gestellt bekommt. Und dieser Remote Desktop Commander, der sieht ein bisschen eher, sagen wir mal, ja, historischer gewachsen aus. Den gibt es auch schon länger vom User-Interface her. Aber man hat zumindest mal viele von diesen Funktionalitäten, die ich immer vermissen würde, dass sie ordentlich angeordnet sind, hat er eben rein integriert. Und da gibt es auch eine freie Version davon. Das heißt, wenn man eine Minimalsatz an solchen Funktionalitäten braucht, kann man das auch frei runterladen. Also das war so die erste Sache, die uns die RDS-Kollegen gefragt haben. Gebt uns doch solche Werkzeuge und fangt die an zu promoten, dass auch draußen im Feld das stärker eingesetzt wird und dass es nicht so ein Guru-Wissen ist, das nur ein paar mit sich tragen. Eine andere Anforderung, die wir aus dem Feld bekommen haben, war dieses sogenannte Context Awareness. Das heißt, ein Kunde sagt, naja, ich habe Unmanaged Client-Geräte und die nutzen meine Benutzer, zum Beispiel Freelancer, die dann vorbeikommen und in meiner Infrastruktur arbeiten und ich möchte aber sicherstellen, dass die bestimmte Kriterien einhalten, die ich als Voraussetzungen festlege. Ich möchte es hart überprüfen können und dann Aktivitäten daran koppeln. Und es gibt jetzt eben die Möglichkeit zu sagen, ich bin von diesem Unmanaged Endpoint Device dann eben da. Und jetzt möchte ich irgendwelche Systemeinstellungen verändern und damit ist mein Gerät nicht mehr kompatibel zu dem, was eben die Forderung ist von meinem Auftraggeber. Und daraufhin wird meine Remote-Sitzung wird sich verändern. Man muss sich das mal vergegenwärtigen. Ich ändere etwas auf dem Client, mit dem ich den Zugriff mache auf eine Remote-Sitzung und dadurch verändert sich etwas innerhalb meiner Remote-Sitzung. Das ist die Idee, die hinter dieser ganzen Geschichte steckt. Und da gibt es zwei Anbieter, nämlich Device Trust, das sind diejenigen, die in der Lage sind, den Endpunkt zu scannen und über einen virtuellen Kanal des Remoting-Protokolls die Information quasi rüberzuschicken in die Benutzersitzung. Und innerhalb der Benutzersitzung läuft dann FSLogix und die wiederum sind da in der Lage, ein sogenanntes Application Masking zu machen. Und damit man das mal sieht, wie das funktioniert, habe ich da ein Video gemacht. Das Lustige ist, weil einer der Gründer von Device Trust, der wohnt hier im Odenwald, also nur ein paar Kilometer hier entfernt. Also bin ich zu dem nach Hause und habe mit dem zusammen das Video gemacht. Was der damit zeigt ist, er meldet sich jetzt an mit einem Benutzer. Hier ist die Remote Session. Und da gibt es eine Reihe von business-relevanten Anwendungen, die da installiert sind. Und er guckt da auch in das Filesystem rein, man könnte da auch in die Registry reingucken. Er zeigt auch, dass das Ganze läuft, also diese Anwendung lässt sich wirklich starten. Und jetzt ändere ich etwas auf meinem Client. Ich ändere die Firewall-Einstellung. Jetzt gucken Sie mal, was in der Remote-Session passiert. Jetzt sind plötzlich die Anwendung weg und auch im Filesystem ist es entfernt. Oh, dann sagt der Benutzer, das ist blöd, jetzt kann ich nicht mehr arbeiten, also schalte ich die Firewall lieber wieder an und zack, ist alles wieder zurück. Und die haben eben hunderte von solchen Kriterien, Firewall ist nur eins, die man eben festlegen kann. Und die arbeiten jetzt auf einmal, die beiden Firmen arbeiten zusammen. Das eine ist eine amerikanische Firma und das andere ist eine deutsch-englische Firma. Also die Wise Trust ist deutsch-englisch und FSLogix ist eine amerikanische Firma, die sind aus Atlanta. Und die arbeiten jetzt zusammen, weil eben das etwas ist, was gerade die Kunden in den Projekten ganz gerne haben. Und das ist eine so dieser kleinen Edelsteine, die wir gefunden haben da draußen innerhalb der Community, und setzen das eben in den Projekten ein. Gut, gehen wir weiter. Und sind jetzt an der Stelle angelangt, wo wir gucken können, wie es denn eigentlich mit dieser ganzen Geschichte mit den GPUs weitergeht und warum die eigentlich so relevant sind. Weil die meisten werden natürlich sagen, naja, das ist doch eher so eine akademische Geschichte. Wieso soll ich denn für meine Remoting-Umgebung, wieso soll ich da GPUs einsetzen? Weil wenn man irgendwelche Demos sieht, sieht man in der Regel auch Sachen, ja, CAD-CAM-Anwendungen oder irgendwelche Spiele. Und dann sagen die meisten, die eben in eher den Unternehmen sind, die CAD-CAM-Anwendung, sehr schön, aber nur für eine Minderheit meiner Benutzer. Die Spiele, das würde ich eher gerne verhindern, dass es überhaupt funktioniert. Warum soll ich mir deswegen dann teure Server und teures Equipment anschaffen, was dann eben auf den Server gesteckt wird, um genau das zu beschleunigen, um da eben eine bessere sogenannte End-User-Experience zu bekommen. Das ist aber nicht ganz so einfach, dieses Thema, weil jeder, der ein Smartphone hat und da mal drüber YouTube geguckt hat, wird sich heutzutage gar nicht mehr fragen, warum das funktioniert. Weil die ersten Smartphones konnten das nicht. Die konnten H264 oder auch andere Videocodecs nicht so schnell dekodieren, wenn das auf der CPU gemacht wurde. Die CPU ist zu schwach dafür. Das heißt, man hat extra Codec-Chips in die einzelnen Geräte eingebaut und jeder Laptop, jedes Smartphone, jedes Tablet kommt mit Grafikbeschleunigern, die genau das erlauben. Und ausgerechnet wir in der Remoting-Umgebung sind jetzt quasi die einzigen, die sowas nicht zur Verfügung haben in dem Moment, wo wir das nicht in unsere Server einbauen. Also das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen, weil ich möchte gerne diese User Experience verbessern, indem ich Grafikkarten in den Server einbaue, um dann eben vorne auf dem Client eben die Performance zu bekommen. Natürlich ist es auch abhängig vom Client, aber man hat die Remoting-Protokolle über die letzten Jahre fundamental verändert. In der Vergangenheit ist es so gewesen, man hat einzelne Grafikprimitive rübergeschickt auf den Client und hat den Client das rendern lassen, also aus den Grafikprimitiven Pixel machen lassen, die auf dem Bildschirm dargestellt werden. Das ist im Prinzip das, was auch der Citrix Receiver über viele, viele Jahre gemacht hat. Und was Citrix wirklich fast perfektioniert hat. Nur diese Vielfalt an Endgeräten ist immer größer geworden. Und Microsoft war in dem Thema immer schlecht, bis sie eine Firma dazugekauft haben, eine österreichische Firma namens ITAP, die eben für das RDP-Protokoll die Client-Komponenten für Android und für die Apple-Geräte entwickelt hat. Die sind quasi akquiriert worden und gehören jetzt zum Produktteam dazu. Aber da hat man schon erkannt, ist eigentlich keine gute Idee, einzelne Primitive zu schicken. Wie wäre es denn, wenn wir in der Lage wären, quasi in Echtzeit einen Videodatenstrom zu erzeugen und wir schicken den Echtzeit-Videodatenstrom rüber? Das hat man gemacht über die letzten Jahre, es sind auch viele Patente angemeldet worden von allen denen, die jetzt Remoting-Protokolle haben. Und also Teradici und eben VMware und Citrix und Microsoft, die haben alle entsprechende Patente auch darauf angemeldet, weil jetzt geht es in die Echtzeit-Video-Enkodierung. Das heißt, die neuesten Mitglieder im RDS-Team, zum Beispiel in Redmond, die gehören zum ehemaligen Xbox-Streaming-Team. Jetzt wird auf einmal klar, was da eigentlich passiert. Statt dem, dass man einzelne Primitive enkodiert, fängt man jetzt an, wirklich möglichst schnell ganze Videos zu enkodieren. Und Sie werden das bei den Grafikkartenherstellern sehen, dass die auf einmal Video-Encoder in ihren Grafikkarten, in ihren Grafikchips aktiv sozusagen in das Marketing mit reinnehmen. Und das ist der Hintergrund. Der andere Hintergrund, warum Grafikkarten so viel besser sind, sie haben unheimlich viele Cores, also Kerne, auf denen die ganze Grafikausgabe parallelisiert werden kann. Bei den stärksten Prozessoren, den normalen, die sie haben, haben sie vielleicht 10, 12, maximal 18 Kerne pro CPU. Die High-End-NVIDIA-GPUs, die Chips, die sie einsetzen, haben 3000 Kerne, auf denen sie parallel die Dinge abarbeiten können. Grafik und Multimedia eignet sich hervorragend zur Parallelisierung. Und deswegen sind die GPUs so unendlich viel leistungsfähiger, als wenn ich eine CPU verwende, um dann eben Grafik zu beschleunigen. Und da sieht man, dass Microsoft eben da unheimlich viel investiert hat in diese Richtung. Und es ist auch in Richtungen gegangen, die wir nie erwartet haben, weil wir haben irgendwann mal gesagt, hey, wir würden gerne in der Lage sein, in irgendwelchen VMs auf Hyper-V direkt auf die physikalische Grafikkarte zuzugreifen und die zu nutzen. Und daraufhin haben die Hyper-V-Leute gesagt, nur über unseren toten Körper. Weil man schlägt ja Löcher in den Hypervisor rein und erlaubt es der VM, auf die Hardware über den PCI-Bus Zugriffe zu nehmen und damit ein Stück der Hardware unter Kontrolle zu bringen. Das ist natürlich erstmal von der Security-Seite her ein Desaster. Man hat jetzt endlich mal was Schönes, Abgeschottetes und dann sagen auf einmal die Leute, ich würde aber gerne hier direkt auf diese Hardware zugreifen. Hat man jetzt erst mit dem 2016er Server sich entschieden, das zu tun, nachdem man da auch wirklich viel Entwicklungsleistung reingesteckt hat, um das wieder stabil und sicher zu machen. Und das ist dieses Discrete Device Assignment, über das ich gleich sprechen werde, während das andere, RemoteFX, hat schon eine längere Historie. Beide nutzen die GPU. Und man sieht auch, dass dann eben in der neuen Generation OpenGL 4.4, OpenCL und man kann Videoram, kann man sich entscheiden, wie viel man zuordnet, 4K-Auflösungen, das ist nicht ganz trivial, eben durch diese Protokolle und durch die Codecs, die eben verwendet werden. 4K, das sind erst die ganz neuen Codierungsverfahren, also da reden wir dann schon über H265, das ist sozusagen die neue Generation, die dafür verwendet wird. Und auch wieder das Dekodieren, dass man dann eben sozusagen visually lossless arbeiten kann, das heißt, dass man schon mit Kompressionsalgorithmen arbeiten, aber das menschliche Auge kann keine Kompressionsartefakte mehr wahrnehmen. Das ist das, was mit diesem AVC444-Modus gedacht ist. Und dann eben unten drunter dieses Discrete Device Assignment. Warum macht man das? Wie schon gesagt, man hat entweder auf der einen Seite diese Cut-CAM-Anwendung, die aber nur 5% der Benutzer interessieren, wenn es hochkommt. Aber die, die es eigentlich beschleunigt, sind die. Office, das normale Windows und so diese, ja, kreativen Anwendungen, die unheimlich viel eingesetzt werden, und die Browser. Wer das nicht glaubt, ich habe mal so ein paar Screenshots mitgebracht, GPU-Settings zum Beispiel im Browser, Internet Explorer, das können Sie ausschalten, dass die GPU verwendet wird, genauso in Chrome, genauso in Office, Sie können das ausschalten. Standardmäßig ist es immer eingeschaltet. Und für alle, die es gerne interessiert, auch Windows selbst, Windows 10 selbst, ist zwingend auf eine GPU angewiesen. Warum funktioniert das auf alten Rechnern, wo keine GPU drin ist? Ja, Microsoft hat im Prinzip den Grafikstack virtualisiert und wenn keine GPU da ist, dann wird die GPU emuliert. Das ist wie, wenn wir auf 64-Bit-Systemen 32-Bit emulieren. Schlussendlich wird dann die CPU missbraucht, so zu tun, als wäre sie eine GPU. Das ist sie nicht. Deswegen sind die Sachen dann ziemlich langsam. Es funktioniert, aber es ist lahm. Und Sie stecken einfach eine GPU rein. Lesen Sie mal die CT, wenn die irgendwelche Vorschläge machen, womit man seinen alten PC tunen kann, dann kommen die immer und sagen, steck eine Grafikkarte rein. Dann ist das Ding pfeilschnell, eine schnelle Festplatte, eine SSD und irgendeine Grafikkarte. Und sofort ist das Ding oftmals Faktor 10 schneller. Das ist unglaublich, was man da eben an Beschleunigung hinbekommen kann. Das ist genau aus den Gründen. Und wenn wir das eben nicht tun in der Remoting-Umgebung, dann haben wir ein Problem. Deswegen gibt es die zwei Möglichkeiten auf der Microsoft-Seite. Auf der einen Seite dieses RemoteFX. Was da gemacht wird, es wird der synthetische Treiber, der eben in diesen Integrationswerkzeugen für Hyper-V in die VMs injiziert wird, der ist in der Lage, Grafikaufrufe zu erkennen und bestimmte Grafikaufrufe weiterzureichen über diese über diese Verbindung, die dann eben rüber zu der DOM 0 oder der Parent Partition besteht, da schickt er das rüber und das wird dann runtergeschickt an die GPU und damit hat man eben die Beschleunigung. Es steht und fällt aber damit, ob dieser synthetische Treiber alle Grafikbefehle versteht. Und in der Vergangenheit hat er zum Beispiel mit OpenGL so erst bis 1.1 konnte er, 1.1, und alles, was später war, konnte er nicht. 1.1 wurde 1999 spezifiziert, nur um ein Gefühl zu kriegen, vor 18 Jahren fast. Und von daher ist es natürlich nicht mehr bei aktuellen Anwendungen, die OpenGL verwendet haben, irgendwie brauchbar gewesen. Und jetzt hat man nebendran gesetzt eben dieses Discrete Device Assignment, dass man wirklich dieses Loch in den Hypervisor reinhaut und sagt, und diese VM greift jetzt direkt auf die GPU zu. Und ich installiere dafür in der VM auch den nativen Treiber des Herstellers. Also ich installiere einen NVIDIA-Treiber, ich installiere einen AMD-Treiber, ich installiere einen Intel-Treiber, weil es ist unabhängig vom Hersteller. Das ist im Prinzip ein Teil vom PCI-Bus wird damit einer VM zugeordnet. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Und das Lustige ist natürlich daran, man muss das ja auch konfigurieren. Und es gibt noch kein User-Interface dafür. Deswegen steht da, PowerShell is your friend. weil man sieht dann so ich habe hier auf der rechten Seite Device Manager, so meine Maschinen, die ich bei mir im Lab stehen habe. Das eine ist eine White-Label-Maschine gewesen, das andere neben dann ist eine Dell R720. Ich habe jetzt eine Dell R730 gekauft, weil das mit dem neuesten Chipsatz dann eben arbeitet, mit dem neuesten BIOS, weil man braucht wirklich die neuen Maschinen dafür. Weil man muss dann erstmal gucken mit einem schönen Skript von Ben Armstrong. Das muss man auf seine Maschine loslassen. Das Skript guckt nämlich nach, kann das überhaupt funktionieren? Geht es technisch? Nur wenn das grün auftaucht da, oh ja, diese NVIDIA Grid K2-Karte in diesem speziellen Server mit diesem Chipsatz, mit dieser CPU, ist in der Lage eben, diese PCI-Geschichte durchführen zu können. Der technische Begriff dafür ist SRIOV. Das ist das, was eben unterstützt werden muss. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich sagen, gut, jetzt identifizieren wir erstmal dieses Plug-and-Play-Device, dieses Gerät, was da in diesem PCI-Bus drin steckt. Und dann sagen wir Disable, weil wir müssen es erstmal jetzt der Host-Maschine wegnehmen. Wir müssen es erst freischaufeln, weil es können nicht beide gleichzeitig zugreifen. Es kann nicht der Host und die VM gleichzeitig auf diese Grafikkarte zugreifen. Das ist ein exklusiver Zugriff. Und dann mache ich ein Dismount. Und dann ordne ich das der VM zu, die ich schon erzeugt haben muss. So funktioniert die ganze Geschichte. Also nicht ganz trivial. Witzigerweise mit dieser ganzen Technologie ist, während dieses Discrete Device Assignment wirklich nur auf Servern arbeitet, nur auf wirklich spezifizierter Hardware, ist das mit RemoteFX sogar möglich. Ich habe hier eine Windows 10 Maschine, wenn Sie da ein Hyper-V für Windows 10 installieren, können Sie eine möglicherweise vorhandene GPU können Sie durchreichen an die VMs. Das funktioniert tatsächlich sogar unter Windows 10. Dann haben Sie aber diese generischen Treiber drin und eben nicht die herstellerspezifischen Treiber. Und Ihre GPU soll das hergeben. Wenn ich das mit meinem Laptop mache, ist die CPU in der Tat stärker und ist schneller, als wenn ich die GPU zuordne, weil das ist eine Laptop-GPU, die ist schon genug damit beschäftigt, meinen Windows 10 Desktop anzuzeigen. Da ist nur eine Handvoll an Cores steckt da drin und die sind eben nicht ausreichend, um da irgendwie nennenswerte Beschleunigung hinzukriegen. Das muss man benchmarken. Also das ist wirklich ganz interessant. Jetzt hat Microsoft sich entschieden, das auch wirklich als Azure Service zur Verfügung zu stellen, also die NV-Serie an VMs. Da wird tatsächlich über DDA werden NVIDIA M60-Karten zur Verfügung gestellt oder die Ressourcen einer M60. Eine M60 ist tatsächlich eine doppelt breite PCI-Steckkarte und die hat zwei GPUs drauf. Das heißt, wenn dann da steht, einmal eine M60-GPU, ist das eine halbe physikalische Karte. Eine physikalische Karte hat zwei von denen drauf. Die sind auch nicht billig, diese Karten. Die kosten so im Bereich 4.000, 5.000 Euro. Die können Sie auch nur im Bündel typischerweise mit dem Server kaufen, weil ja, die sind passiv belüftet. Das heißt, da muss der Server schon dafür sorgen, dass die ordentlich belüftet werden. Die sind spezifiziert, dass sie bis 100 Grad Celsius funktionieren. Und wenn Sie die 3 Minuten ohne Lüftung laufen lassen, erreichen die auch diese 100 Grad. Also Sie können dann Spiegeleier in Ihrem Server braten. Das ist überhaupt kein Problem. Aber die Preise sind natürlich noch heftig. Gucken Sie mal. $1,190 im Monat. Ich habe jetzt hier das mal bei mir auch tatsächlich gemacht. Ich habe das letzte gestern noch installiert und gestern dann konfiguriert noch und heute Morgen noch ein paar Dinge dann sozusagen auf dem Ding konfiguriert. Wir gehen mal wirklich rüber, gucken, ob das funktioniert, ob da die Verbindung noch da ist. Ja. Das heißt, das ist wirklich so eine von diesen N-Series. Ich gehe gleich rein in den Zoom. Wenn man diese Größe sich anguckt, dann habe ich im Moment die kleinste Größe ausgesucht, MV6. Man sieht eben mit 6 Cores und 56 GB Hauptspeicher. Und dann eben geht es hoch bis eben 2 physikalische Karten, also 4 GPUs werden dann zur Verfügung gestellt. Das sind schon mächtig große Maschinen. Ich muss jetzt wieder zurückgehen, damit er das eben mal hier ausrechnet. Sie sehen, was er mir hier sagt. Wenn ich diese Maschine jetzt einfach diesen Monat durchlaufen lasse, dann stellt mir Microsoft ein schönes Weihnachtsgeld für das Team in Rechnung von 859 Euro, glaube ich in dem Fall. Und man sieht, bis wohin das geht. Also man ist dann 3.500 Euro für eine Maschine los in dem Bereich. Also ich werde sicherlich diese Maschine nach der Demo hier ausschalten, weil die läuft im Moment. Und die frisst im Moment halt locker dann so für die Stunde, die ich hier bin, frisst die mehr, als wenn ich draußen das Auto in irgendeinem auf dem Parkplatz stehen habe. Also locker 2 Euro die Stunde werde ich da los dafür, dass ich die Maschine einfach so am Laufen habe. Aber die Performance ist natürlich bestechend. Und das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen dann an. Nachdem ich noch eine Sache besprochen habe, nämlich die Geschichte, dass das Netzwerk ein absolut relevanter Faktor bei der ganzen Geschichte ist. Das heißt, ich kann das noch so sehr beschleunigen alles mit den GPUs, wenn ich dann eben entweder fehlende Bandbreite und was noch viel schlimmer ist, Latenzen habe, dann laufe ich auch mit der besten Beschleunigung in Schwierigkeiten. Wobei wir haben festgestellt, dass die GPUs in der Lage sind, einen wesentlich besseren Remoting-Datenstrom zu erzeugen, als es eben ohne GPU-Beschleunigung ist. Und deswegen ist dann diese User Experience sogar mit Latenzen deutlich besser, als wenn ich das eben ohne die Beschleunigung von GPUs mache. Also da merkt man schon, dass diese Algorithmen, die dann in Hardware gerechnet werden, die Codecs, wesentlich effizienter sind und besser geeignet sind, um die eben über größere Latenzen auch zu verteilen. Man sollte aber für solche Umgebungen, wo man GPUs nutzt, schauen, dass man innerhalb von 50 Millisekunden im Bereich ist vom nächsten Azure-Rechenzentrum, auch für seine eigenen Rechenzentren, für das Design, das eben so hinzubekommen. Also die Bandbreite. Das Problem ist, ich kann unendlich viel Bandbreite dem Ganzen geben. Wenn die Latenz sich erhöht, kann diese Bandbreite nicht mehr genutzt werden. Also wenn irgendeiner sagt, ja, dann müssen wir einfach das Ganze erschlagen, indem wir uns mehr Bandbreite kaufen, das ist kontraproduktiv. Sie geben viel mehr Geld aus, aber Sie können die Physik nicht schlagen. Und die Physik definiert die Latenz und damit auch die maximale Rate, die Sie eben durch dieses Rohr eben durchschicken können. Und das muss man wirklich testen. Auch Paketverlustraten sind da eben sehr wichtig. Citrix hat mit seinem Framehawk-Protokoll, was die gekauft haben, von NASA-Entwicklern haben die das gekauft. Die waren dafür verantwortlich, die Kommunikation zu Satelliten aufrechtzuerhalten. Die konnten also mit langen Laufzeiten und hohen Paketverlustraten umgehen. Das funktioniert noch bei 50% Paketverlustrate. Das ist enorm. Auf Kosten der Bandbreite. Sie haben deutlich höhere Bandbreite dann, die sie benötigen. Also ein RDP, RemoteFX oder sonst was Protokoll ist definitiv nicht in solchen Bereichen robust. Aber das sind halt Extremszenarien, wenn Sie zum Beispiel auf einer Ölplattform sind oder wenn Sie irgendwie wirklich, ich hatte einmal ein Projekt mit einer russischen Bank, die dafür gearbeitet hat, damit eben die Gasfelder in Sibirien angebunden werden können. da haben sie eben hohe Latenzen und hohe Paketverlustraten bei solchen Szenarien. Und das muss man dann bedenken und dann die richtigen Protokolle dafür einsetzen. Und wir machen dann natürlich Messungen dafür. Also wir haben da als Gruppe Team RGE, das ist auch eine Gruppe, die sich eben darauf spezialisiert hat, solche Benchmarks zu machen. Die RDS-Gurus habe ich schon genannt. Rex Analytics ist ein zugehöriges Werkzeug, was wir gemacht haben. Und da können wir natürlich dann solche Ergebnisse dann liefern. Und das zeige ich mal direkt, wie das aussieht, wenn wir solche Tests machen. In dem Fall haben wir Warp, also ohne GPU-Beschleunigung, verglichen mit RemoteFX auf einer M60, aber nicht in der Cloud, sondern wirklich auf unseren eigenen Maschinen. Und man kann sich das dann mal so angucken. Links ist sozusagen das ohne Grafikbeschleunigung, rechts mit Grafikbeschleunigung und unten läuft mit, wie viel Netzwerkbandbreite dafür verbraucht wird, ist aber im LAN. Also ich habe keine Latenzen, nichts. Man sieht links, dass es schon so ein bisschen stottert, während es rechts schön angenehm abläuft. Das ist aber auch witzigerweise mit weniger Bandbreite. Sie sehen, auf der linken Seite habe ich Peaks, die deutlich über 10 Megabit pro Sekunde rausgehen, während rechts habe ich maximal 8 Megabit, typischerweise pendelt es sich auf 6 Megabit pro Sekunde ein, obwohl es besser ist. Und da sehen Sie schon mal, was das für einen Effekt haben kann, wenn ich GPUs einsetze. In dem Fall ist es wirklich mit RemoteFX noch nicht mal direkt, sondern es ist eine gemeinsam genutzte GPU, die hier eben zum Einsatz kommt. Wenn ich das Ganze noch ein bisschen weiter treibe, jetzt mache ich mal eine DirectX-Anwendung. DirectX ist hervorragend geeignet, um GPU beschleunigt zu werden. Und wenn ich das Gleiche dann starte, dann sehen Sie auf der linken Seite, ohne GPU, kriege ich 3 Frames pro Sekunde. Auf der rechten Seite, das fühlt sich an, als wenn ich das wirklich selber auf meiner Maschine nutzen würde. Klar, da brauche ich wirklich die Bandbreite auch dazu. Da schießt es hoch auf 22 Megabit. Das beugt auch ein bisschen diesem Mythos vor, man braucht nur irgendwie eine bestimmte Bandbreite. Die Remoting-Protokolle nehmen sich alles, was sie kriegen können, alles. Ich begrenze es meistens auf 100 Megabit und wenn man wirklich lossless arbeitet, ohne Kompressor, schlägt man regelmäßig an die Decke mit den 100 Megabit pro Benutzer. Also in Medizinumgebungen zum Beispiel, die verlangen das, dass man keine Kompression einsetzt. Da muss man entsprechende Netzwerke bauen. Technisch ohne weiteres möglich, das ist überhaupt kein Problem. Wir haben vor 2 Jahren das erste Mal mit solchen M60 oder K2 Grafikkarten die Physik geschlagen, das heißt die Maschinen, die tatsächlich als Grafik-Workstations dagestanden sind, da haben wir Bare-Metal-Tests gefahren und haben das verglichen mit dem, wenn wir Remoting machen und die Remoting-Umgebung haben die Bare-Metal-Grafik-Workstations geschlagen. Also man kommt da sehr weit, weil man natürlich auch Grafikkarten dann akkumulieren kann. Das ist ein typischer Effekt, was passiert, wenn das Protokoll nicht, das Format nicht unterstützt wird. Auf der linken Seite ist das die User Experience. Jo, es startet halt nicht. Das ist noch die freundliche Art. Viele der Anwendungen stürzen einfach kommentarlos ab. Und das ist die User Experience, die ich dann bekomme, ohne die GPU. Das ist nicht das, was ich haben will, sondern das auf der rechten Seite. Also das gibt so ein bisschen einen Eindruck, was passiert ohne GPU, mit GPU. Und jetzt können wir uns natürlich angucken, was ist der Einfluss, wenn wir unterschiedliche Netzwerkgeschwindigkeiten haben. Das heißt, links oben ist LAN, rechts oben 8 Megabit bei 50 Millisekunden und 2% Paketverlust. Links unten 2 Megabit bei 50 Millisekunden und rechts 2 Megabit mit 200 Millisekunden. Man sieht, dass die Latenz rechts unten mehr Relevanz hat als zum Beispiel die Paketverluste oben. Also das ist erstaunlich gut. Wenn wir das Ganze versuchen würden ohne GPU, sind die Ergebnisse katastrophal schlecht. Und hier sehen wir also wirklich, was GPUs da leisten können. Und das ist schon der Hammer, weil wenn wir das hier machen, das ist jetzt wirklich auch eine DirectX-Animation, die sehr rasch ist. Man sieht, wie viele Bilder pro Sekunde beim Sender gerendert werden. Also niemals diesen Frames pro Sekunde glauben, weil man sieht ganz deutlich, dass rechts unten es nicht 370 Frames pro Sekunde sind, sondern das ist das, was dann ankommt beim Client. Das heißt, wenn Sie im Rechenzentrum messen, Telemetriedaten sammeln, dann kriegen Sie diese Werte und dann beschwert sich der Benutzer und Sie sagen, wieso, ist doch alles prima. Und Sie sehen auch so ein bisschen in den unteren Reihen, sehen Sie, wenn Sie genau drauf achten, dass es grisseliger ist. Die Kompressionsartefakte kommen dabei mehr zum Tragen. Das heißt also, man hat da tatsächlich so die Effekte, die dadurch entstehen, dass der Kompressor versucht, sich anzupassen an diese Netzwerkbedingungen. Ich habe noch zwei andere, da sieht man quasi den Unterschied gar nicht. Bei dem WebGL, da sieht man es wieder. Da ist noch so ein Werkzeug nebendran, was immer eingeblendet ist. Das ist auch ein Community-Werkzeug, was mir permanent die Bandbreite und die Framerate anzeigt, die auch auf einem Client ausgegeben wird. Also man kann das sehr schön dann parallel einsetzen. Die gucken auf die Performance-Counter-Daten in Echtzeit und wir können dann bei unseren Messungen einfach so ein Gefühl dafür kriegen, was da tatsächlich passiert. So unten rechts sehen Sie wieder, es ruckelt wieder. Während oben trotz Paketverlust geht's. Man sieht mal hin und wieder, wenn die Pakete verloren gehen, dann bleibt es wirklich fast länger stehen, während unten ruckelt es kontinuierlich. Also das sind so die Sachen, die wir dann wirklich so nebeneinander stellen können. Und Sie glauben nicht, das ist dann vorstandskompatibel. Weil Sie können zu einem Vorstand hingehen, können sagen, hey, gucken Sie mal das Video an. Das kriegen Sie, wenn wir hier im Gebäude sind. Und das kriegen Sie mit diesem Protokoll, wenn Sie so viel ausgeben, wenn Sie an Ihrer Außenstelle in Singapur sind. Wollen Sie das so haben? Ich habe da noch was anderes, das kostet ein bisschen mehr, dann ist das Ergebnis ungefähr so. Das muss man aber für alle Grafikformate getrennt machen. Weil man kann nicht einen Benutzer simulieren, der alles abdeckt, sondern man muss wirklich immer diese 45-Sekunden-Sequenzen nehmen wir immer, um das eben rauszufinden. Da haben wir nochmal einen wesentlich aufwendigeren ein Szenario gemacht, was eben, ja, nicht mehr so geläufig ist in einer Enterprise-Umgebung. Wir wollten einfach mal gucken, wie lange dauert es, bis solche Sachen geladen sind. Also so sieht es dann quasi in Fullscreen-Modus aus. Das möchte ich mal ganz gerne an der Stelle abbrechen, weil wir haben das Gleiche gemacht, nebeneinander gesetzt. Und in dem Fall haben wir für RemoteFX einfach unterschiedliche Zahlen für den Videospeicher genutzt. Jetzt guckt man sich das so an, am Anfang sieht es gar nicht so unterschiedlich aus. Auf der rechten Seite sind 64 Megabyte an Videospeicher, auf der linken Seite, jetzt haben Sie es gesehen, was der Unterschied war, auf der linken Seite ist ein Gig. Das heißt, der versucht jetzt diese ganzen Texturelemente in die 64 Megabit reinzupressen. Wenn er das mal geschafft hat, dann läuft es auch los. Sobald er aber irgendwas nachladen muss, stockt die ganze Szene wieder. Während auf der linken Seite läuft es relativ schön weiter. Das bedeutet, wenn ich aufwendige Grafikelemente habe, die eben viel Videospeicher verbrauchen, dann muss ich entsprechend den Videospeicher anpassen. Weil es sieht dann zwar so aus mit einfachsten Demos, dass es gleich ist, aber in Wirklichkeit ist es dann halt doch nicht gleich. Weil, ja, ich habe jetzt hier ein anderes Beispiel, diesen Custom Resolve wieder. Das ist extrem wenig Videodaten, die benötigt werden. Ich sehe überhaupt keinen Unterschied. Egal, ob ich 64 Megabyte habe oder ein ganzes Gigabyte, ich sehe überhaupt keinen Unterschied. Klar, weil die Texturelemente, die da drin sind, die passen locker in diesen 64 Megabyte Speicher rein. Aber damit ist es für irgendwelche Benutzer, die eben aufwendigere Sachen machen, nicht geeignet. Das muss man eben rechtzeitig rausfinden. Und deswegen fahren wir solche unterschiedlichen Tests dann eben da drin. Hier am Ende haben wir jetzt wirklich die N-Series genommen und Tests gefahren. Und ich halte das auch mal an hier, weil man sieht hier, was wir gemacht haben. Stopp. Wir haben im oberen linken Quadrant haben wir den Test gefahren in Richtung South Central US, wo die ersten N-Series zum Test zur Verfügung gestanden sind, mit 138 Millisekunden. Das war also aus meinem Lab. Dann meine Kollegin aus Seattle mit 56 Millisekunden. Und dann haben wir einen Bare Metal Windows 10 Test gemacht, der ist im unteren linken Quadranten. Und wenn man das ablaufen lässt, dann kann man tatsächlich sehen, wie die Unterschiede sind. Und was uns bei der ganzen Sache erstaunt hat, die Unterschiede sind nicht so signifikant, wie wir das erwartet haben. Das heißt, diese N-Series, diese sakrisch teuren N-Series Maschinen, die liefern auch tatsächlich das, was sie liefern sollen. Die liefern erstaunliche Dinge. Wenn ich wieder zurückgehe, man sieht auch so einen Effekt, der hier drin passiert. Nochmal zurück. Bei meinem Frankfurter Test. Sie sehen, dass am Anfang geht es irgendwie ziemlich lahm. Nach 10 Sekunden merkt das Protokoll, oh, das ist aber nicht gut, und stellt um. Dann ist das Bild nicht mehr so scharf. aber die Performance ist viel besser. Das heißt, diese Protokolle sind adaptiv, die gucken permanent, wie ist denn gerade die Bedingung auf dem Netzwerk und passen sich drauf an. Das ist also schon grandios, was da in den letzten Jahren da an Entwicklung reingesteckt wurde, um sowas hinzukriegen. Weil das ist eine Killer-Demo. Die schießt regelmäßig auf die 100 Megabit, wenn ich die einfach nur so laufen lasse. Also das ist eine ziemlich aufwendige Demo sozusagen. Das hier auch, das sieht gar nicht mal so schwierig aus. Das ist der sogenannte Ken-Burns-Effekt, den wir hier testen. Und zwar Bilder zu nehmen, hoch aufgelöst und die dann leicht zu drehen und rein zu zoomen. Auch damit erreichen sie hohe CPU-Lasten oder eben, wenn sie es übertragen auf die GPU, funktioniert es ganz gut. Das würden wir ohne GPU oben in der oberen Reihe nicht im Entferntesten hinbekommen. Dann würden wirklich nur einzelne Bilder mal kommen und die Übergänge wären nicht so ein sanftes und dieses Zoomen würde vielleicht alle 2 Sekunden würde ein Bild dann wieder gerendert werden. Also das ist erstaunlich, was da wirklich dann möglich ist. Da sind wir fast nicht mehr in der Lage gewesen, den Unterschied festzustellen, trotz dieser Latenzen. Bei PowerPoint, was ja auch hochgradig auf DirectX basiert, was auch sehr, sehr stark von GPU-Beschleunigung profitiert, auch da konnten wir nicht sehr viele Unterschiede feststellen. Also da haben wir extra dann irgendwelche Szenarien gemacht, die eben ein bisschen das auf die Spitze treiben mit diesen grafischen Elementen, mit Übereinander und mit Transparenzeffekten und sowas. Aber das läuft alles über diese Warnstrecken. Also immer bedenken, oben, wir gehen über den großen Atlantik rüber, 138 Millisekunden Latenz. Da merkt man es jetzt bei diesen Effekten, da tut er sich dann schwer. Und das letzte war so eine OpenGL-Geschichte, auch so eine Killer-Demo, die wir da haben und das in Fullscreen. Da bringen wir das System dann schon ein bisschen an die Grenzen, da merkt man, dass es, wenn man es lokal macht, schon glatter läuft. Aber sowas wäre ohne GPU schon mal gar nicht möglich. Die Anwendung stürzt ohne GPU einfach ab, kommentarlos. Punkt, macht nur eine Fehlermeldung und dann ist sie weg. Sowas kann man jetzt halt hier starten, also das ist schon mal sehr schön. Damit will ich quasi auf die Zielgerade gehen mit dem, was ich heute vortragen möchte. Und zwar, wo geht es denn in Zukunft hin? Da gab es schon ein paar Dinge, die eben auch von Citrix schon genannt wurden. Ich habe es vorher schon auch ein bisschen genannt, weil Citrix setzt sich jetzt als einer der primären Partner auf dieses neue, in Anführungszeichen, Microsoft-Modell drauf, dass eben Microsoft die Plattform liefert und Citrix als einer der präferierten Partner obendrauf ist. Deswegen sind die hier auch Platinum-Partner auf diesem Event. Das muss man schon mal so überlegen. Die waren jahrelang nicht mehr wirklich da und auf einmal sind sie wieder sehr präsent, auch auf solchen Veranstaltungen wie hier. Man erneuert also diesen Pakt, den man früher schon hatte, dass Microsoft auf der Windows Server-Plattform eben die Plattform liefert und Citrix dann eben mit seinen Produkten obendrauf und damit ein Milliarden-Dollar-Geschäft erzeugt. Und Microsoft hat durch die wenig erfolgreiche Azure Remote App Aktivität gelernt, dass es keine gute Idee ist, das alleine machen zu wollen. Viele werden es mitbekommen haben, Azure Remote App ist der erste Azure-Dienst, der von Microsoft abgekündigt wurde. Und er wird noch bestehen für existierende Kunden bis September nächsten Jahres. Es wurde im September die Ankündigung gemacht. Im September nächsten Jahres wird es ausgeschaltet. Also alle Kunden, die da drauf sind, haben diesen Dienst dann nicht mehr zur Verfügung auf Azure. Und deswegen möchte man ganz gerne, dass Citrix mit seiner Erfahrung, solche Umgebungen zu bauen, dann eben in die Bresche springt und das Ganze auf die Cloud hieft. Wenn man sich das anguckt, es sieht sehr ähnlich aus wie beim Bild vorhin, aber zum Beispiel dieser ganze Broker wurde durch einen sogenannten Delivery Controller abgelöst. Das Webfrontend von Microsoft wird durch ein Storefront abgelöst. Ja, das Gateway wird abgelöst durch einen Netscaler. Das sind alles wesentlich leistungsfähigere Komponenten, die da eben eingesetzt werden. Und man hat eben noch zusätzliche Management-Werkzeuge. Man hat eben mit Provisioning-Server, hat man auch noch Verteilungssoftware, die man eben bei Microsoft selber nicht hatte. Die haben Azure Remote App immer noch auf unattended installs und sozusagen gesyspreppte Master Images gesetzt. Das war nicht skalierbar. Microsoft hat diese Technologie nicht. Die Alternative wäre gewesen, eine Firma, die sowas hat, zu kaufen, also Citrix zu akquirieren. das wollte man dann doch nicht und hat sich dann eher dann eben dazu entschieden, wieder das traditionelle Modell zu fahren, oben drauf zu setzen. Also Citrix auf Azure und auf Windows Server dann eben mit seinen Leistungen oben drauf zu setzen. Das wird dann tatsächlich auf Azure gehostet, aber betrieben von Citrix. Die Frage ist natürlich da schon, wie sieht es eigentlich aus da mit dem Bezahlmodell, wie wird das gemacht über den Marketplace, da muss man wirklich mit den Citrix-Leuten am Stand reden. Das ist alles gerade noch am Entstehen, aber es gibt eine harte Deadline. Und da bin ich wirklich mal sehr gespannt, was bis dahin dann verfügbar ist, weil es muss ja auch eine Migrationszeit geben. Also das sind wirklich sehr, sehr interessante Aktivitäten. Aber wenn ich mir das hier auch noch angucke, dann kann ich auch ein Stück weitergehen. Meine Güte, wo geht denn die Geschichte hin? Weil ich höre immer nur Nanoserver. Und wir haben jetzt vorhin auch gesehen, es gibt hier in dieser Architektur auch wieder diese sogenannten Control Plane Elemente, also Delivery Controller, Storefront und Netscaler. Ja, Netscaler kann ich heute schon über einen Marketplace kaufen. Der ist heute schon quasi, ja, nicht in einen wirklichen Docker-Container gesetzt, aber er ist schon isoliert betrachtet, ist er schon funktionsfähig. Und in einer größeren Umgebung kann da eingebunden werden über eben einen Azure Marketplace. Wird es auch mit den anderen Control Plane Komponenten so sein? Wird Microsoft seine eigenen Nicht-Worker-Komponenten in der RDS-Umgebung in eine Richtung bringen, dass sie im Prinzip innerhalb von Docker-Containern funktionieren? Dieser Trend ist, oder auf Nano-Servern auch betrieben werden können. Das ist ein Trend, der ganz klar sichtbar wird, weil die ganze Strategie von Microsoft geht im Backend dahin. Im Frontend, da müssen wir abwarten, weil was wir eigentlich wollen, ist die volle Vielfalt von dem, was wir auf Windows 10 auch bekommen. Das wollen wir auch in einer Shared-Umgebung. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wenn Sie einen Server 2016 installieren, dass es heißt auf einmal, dass Sie den gesamten Desktop bekommen? Das hat man geändert in TP4. Da hat man auf einmal gesagt, es gibt nicht mehr die Möglichkeit, innerhalb vom Server die Konfiguration zu machen, ich möchte gern die Desktop Experience hinzunehmen, sondern man hat die gesamte Desktop Experience in dem Moment, wo man das volle GUI installiert. Das heißt, man bekommt exakt das gleiche GUI wie auf Windows 10, mit allen Elementen drin. Die Frage ist, wie lange wird Microsoft das durchhalten, während es auf der anderen Seite in Richtung immer mehr Miniaturisierung geht. Also da muss man sehr genau beobachten, was da passiert, weil die Remote Desktop Services sind jetzt ein integraler Bestandteil von dem Betriebssystem, weil ich kann auf Windows-Anwendungen, die auf Azure gehostet werden, nicht anders zugreifen. Früher war das eher so eine zweite Option oder eine dritte Option. Heute habe ich keine andere Option mehr. Sobald ich diesen Longtail von Windows-Anwendungen in irgendeiner Form auf Azure hosten möchte, bin ich auf die Remote Desktop Services auf Gedeih und Verderb angewiesen. Deswegen stehe ich auch hier im Prinzip auf der Keynote-Bühne. Ich war völlig platt, als die gesagt haben, ich bin hier im Raum Nummer 1, weil ganz ehrlich, das ist das historisch älteste und langweiligste Thema dieses Universums, wenn es um IT geht. Ich meine, ich fühle mich ja wie ein IBM-Hoster langsam, weil ich das schon so lange mache. Ja, deswegen auch Walking Dead, ja. Und auf einmal wird das Thema wieder heiß. Das ist etwas, was mich selber völlig verblüfft. Und die ganze Cloud bringt uns halt plötzlich wieder in dieses Spotlight. Das ist wirklich das, was passiert. Und deswegen, ja, Xen Desktop für Windows 10, XenApp Express, das sind diese neuen Dinge, die dann eben Citrix auf der Basis von Azure rausbringt. Und damit ist es klar, die haben sehr, sehr viel gemacht an Erweiterungen, die aber wirklich die Plattform erweitern. Und damit es Partnern ermöglichen, ganz neue Dienste sich einfallen zu lassen und obendrauf zu setzen. Sowohl Integrationspartner als auch Softwarehersteller. Und deswegen ist es auch nach wie vor ein wachsender Markt für eben diese Zusatzwerkzeuge. Ich meine, Citrix ist eine Milliarden-Dollar-Company geworden. Warum soll das anderen nicht auch gelingen? Und dieses GPU-beschleunigte Remoting, das habe ich ja jetzt inzwischen, glaube ich, erklärt, warum das so unbedingt nötig ist. Und diese Partnerschaft ist zurück. Auf Channel 9 ist mein Ignite-Vortrag, wo die ganzen Partner Tools aufgeführt sind. Es gibt noch eine ganze Menge mehr, also die aus der Community entwickelt wurden. Also wen das interessiert, der kann eben den Ignite-Vortrag sich angucken auf Channel 9. Ich wollte nicht hier wiederholen, ich wollte neue Inhalte hierfür machen, damit das auch so wirklich an die aktuellen Entwicklungen dran gekoppelt ist. Damit bin ich am Ende. Vielen Dank. Wer sich für das Thema interessiert, einfach an mich eine E-Mail schicken. Wer zum Beispiel auch solche Benchmarking-Sachen machen möchte, ich habe extra jetzt eben auch neue Hardware für mein Lab gekauft. Wir machen das immer an zwei Stellen mindestens, damit wir die Ergebnisse reproduzieren können in anderen Labs. Also mein Partner in den Team RGE, der Ruben Sprout, der hat zum Beispiel auch eine R730 gekauft und wir können damit mit den Gridkarten, die wir von Nvidia kriegen, die entsprechenden Tests fahren und diese Videos aufnehmen. Wir nehmen Framegrabber dafür, wir nehmen für die Netzwerk-Emulation und Simulation nehmen wir wirklich Hardware, teure Hardware, Netzwerkemulatoren, Apposit setzen wir da ein, also wirklich die teuren Hardwareboxen, um tatsächlich solche Dinge dann rauszufinden. Wie fühlt sich's denn an, wenn irgendeiner eine Remoting-Verbindung macht aus Singapur? Und wie unterscheidet sich das, wenn ich das tatsächlich mit einer N-Series mache? Und jetzt muss ich, Mental Note, schalt die Maschine wieder aus, sonst wird es nichts mit Weihnachten. Ich wünsche einen guten Appetit beim Mittagessen und ich bin auch hier für Fragen. Vielen Dank.